Wissenschaftszentrum in Berlin hat das Ganze damals moderiert. Und der Hintergrund ist halt der, weswegen wir uns hier auf dem Chaos-Kongress auch nochmal ein bisschen mit dem Thema Wissensökonomie auseinandersetzen wollten oder warum ich das hier ein bisschen initiiert habe, ist, dass wir halt mal wieder ein drohendes Gesetz haben, die EU-Urheberrechtsrichtlinie, die im Frühjahr des nächsten Jahres in deutsches Gesetz gegossen wird. Wir haben ja hier letztes Jahr mit Vertretern der Musikindustrie, hauptsächlich mit IFPI und wie sie alle hießen, diese ganzen netten Menschen, die uns ihre Filterkonzepte und ihre Konzepte zur Rettung des vom Untergang bedrohten Abendlandes präsentieren wollten, diskutiert. Es war nicht schrecklich fruchtbar, aber es war immerhin schön, mal bestimmte Konfrontationen, bestimmte Diskussionen aufeinander zu prasseln. Meine Idee war so ein bisschen, und eigentlich wäre es meine Rolle, euch jetzt diese EU-Urheberrechtsrichtlinie nochmal vorzustellen. Die Wahrheit zu sagen, habe ich es nicht geschafft, das entsprechend vorzubereiten. Deswegen mal ganz frank und frei gesprochen. Der Hauptunterschied, den wir jetzt erleben werden, ist ein bisschen der, dass bisher die beispielsweise deutsche Gesetzgebung ja in der Tat so einen Interessensausgleich von vornherein macht zwischen den Urhebern, den Verwertern und eben auch so etwas wie Bibliotheken und Ähnlichem. Das, was sich in erster Linie entscheidend ändert, ist, dass die Art und Weise, wie beispielsweise das Recht auf eine private Kopie besteht, das ist dann nicht mehr in dem Sinne festgeschrieben. Wir haben auch Recht, jetzt kein Recht auf eine Privatkopie, sondern es ist nur nicht verboten. Und das ist etwas sehr Entscheidendes, wenn man jetzt also Musik zum Beispiel als MP3 sich abspeichert und einem Freund schickt, das ist nicht illegal in Deutschland. Wenn man dafür Geld nimmt, ist das was anderes, aber wenn man das einfach nur einem Freund schickt, das ist nicht illegal. Das liegt aber sozusagen daran, dass es da eine explizite Ausnahme vom Verbot gibt für den privaten Gebrauch. Daraus kann man aber keinen Rechtsabspruch ableiten. Man kann nicht sagen, ich muss das aber tun dürfen. Und das, was sich mit dem Einführen von Kopierschutzmechanismen nicht nur auf CDs, sondern auch in anderen Verfahren eben ändert, ist, dass das zukünftige Recht nur noch zentral darauf basieren wird, dass es verboten ist, die Urheberrechtsschutzmechanismen, egal wie sie funktionieren und welche Art von Marktmodell sie tragen, zu entfernen, ihre Entfernung zu unterstützen mit Informationen, mit technischen Werkzeugen oder Ähnlichem. Also das heißt auch die Auseinandersetzung mit dem Verfahren vielleicht irgendwann sogar so weitgehend wie beim DMCA. Erst einmal ist das schwammig formuliert, wird sozusagen zentrale Straftatbestand. Und dann gibt es noch ein paar Ausnahmeregelungen, die für Bibliotheken sozusagen vorgesehen sind und die bei der Implementierung durch das deutsche Justizministerium vielleicht vorgesehen sind. Aber im Wesentlichen wird das alles erstmal, glaube ich, ganz, ganz schlimm. Darfst du? Das wäre mir sogar sehr lieb.
Das mit den Ausnahmetatbeständen würde ich gern präzisieren. Es gibt nur noch eine einzige, also in der Rechtsterminologie heißt das Ganze Schranke. Schranke von den Verwertungsrechten, die normalerweise die Inhaber, also die Content-Anbieter haben, die aber ursprünglich dem Urheber zustehen. Gibt es Schranken, die sozusagen unsere Nutzungsrechte, wenn wir in Bibliotheken gehen oder uns selber private Kopien machen, anbetreffen. Die neue Inforichtlinie, die EU-Urheberrechtsrichtlinie, sieht nur noch eine Schranke zwingend vor. Und das sind temporäre Kopien, die beim Cachen von Dateien entstehen. Alle anderen Schranken, die wir herkömmlicherweise kennen, gelten für digitale Werke nur noch dann, wenn nationale Regierungen sich dazu entscheiden, die einzuführen. Das heißt, die bisherigen Praktiken des privaten Kopierens, auch des umsonstigen Nutzens in Bibliotheken, sind sozusagen zur Disposition gestellt. Es wird unter Umständen künftig in Europa, in der Europäischen Gemeinschaft, Länder geben, die diese Art der Nutzung des öffentlichen Zugangs zu Wissen definitiv ausschließen. Man kann sagen, dass die Schranken, wie wir sie bisher kennen, die sowieso schon einen Ausnahmetatbestand darstellen, künftig nochmal unter Ausnahmevorbehalte gestellt werden. Das ist ein Bereich. Man kann sagen, dass die Schranken, so wie sie formuliert sind, so wie sie nationale Regierungen umsetzen können, die Rechte, die wir bisher gegenüber analogen Werken hatten, dass die deutlich eingeschränkt werden im Bereich digitaler Werke. Volker Grassmuck, der vor wenigen Tagen einen Artikel zu diesem Thema verfasst hat für Telepolis, hat das an einem Beispiel sehr gut beschrieben. Wir haben im Moment im Bereich der Bibliotheken einen Dienst, der heißt Subito, der erlaubt es, dass Artikel, die auf Papier erschienen sind, eingescannt und verschickt werden können. Dieses Recht haben wir bei digitalen Werken künftig nicht mehr. So wie die EU-Richtlinie formuliert ist, haben wir nur noch das Recht, digitale Werke an Online-Terminals in Bibliotheken einzusehen und zu nutzen. Aber sie dürfen nicht mehr verschickt werden. Das heißt, auch solche Dienste wie Fernleihe, die uns bisher ermöglichen, analoge Werke durchs Land zu schicken und Zugang zu denen zu bekommen, wenn in unserer Stadt solche Werke nicht zur Verfügung stehen. Das ist künftig ausgeschlossen bei digitalen Werken, die ja im Prinzip viel leichter transportierbar werden. Soweit das nur als ein Beispiel dafür, dass die EU-Richtlinie unsere bisherigen Rechte deutlich einschränken wird, unabhängig davon, wie nationale Regierungen die Spielräume, die ihnen zur Verfügung stehen, im Einzelnen auslegen werden. Der zweite Bereich, wo die EU-Richtlinie unser bisheriges Urheberrecht deutlich verändert, ist der Bereich der technischen Schutzmaßnahmen. Aber auf den kommst du ja womöglich noch.
Ja, auf den bin ich ja schon ein bisschen eingegangen. Was man vielleicht dazu sagen muss, ist, dass die EU-Urheberrechtsrichtlinie nicht nur jetzt für sowas wie, ich sag mal, Werke, die in einer digitalen Form zwar vorliegen, aber noch in herkömmlichen Trägermedien, also für sowas wie CDs oder Videokassetten oder irgendwas gelten, sondern es geht beispielsweise auch um digitales Fernsehen. Es geht darum, dass hier auch die Rechte neu geregelt werden und zum Beispiel das bisher, was man als Selbstverständlichkeit empfindet, dass man sich einen Videorekorder kaufen kann und ein Fernsehprogramm aufnehmen kann, auch das ist in Zukunft überhaupt nicht mehr so klar, weil wenn das dann erstmal digital übertragen wird und im Zweifelsfall die Box gar nicht mehr die Möglichkeit bietet, dass man das aufzeichnen kann, sondern da wiederum ein Urheberrechtsschutzmechanismus ist, dann ist es zumindest illegal, diesen zu beseitigen. Und das heißt, dass im Zweifelsfall Geschichtsaufzeichnungen schon zu einer Frage eines Straftatbestands oder zumindest zu Zahlen einer Entgeltpflicht zählt. Das hat in vielerlei Aspekten Auswirkungen. Ich denke, was hier uns natürlich interessiert als sozusagen Hacker oder als Leute, die sich mit diesen Technologien direkt auseinandersetzen, ist, dass bereits die eben Auseinandersetzung mit den Schutzmechanismen selbst fragwürdig ist, ob die dann noch legal möglich ist. Wenn man zum Beispiel verbreitet, wie ein Schutzmechanismus funktioniert, gibt man ja vielleicht auch Informationen preis, wie man ihn beseitigen kann, und das ist dann bereits eben entsprechend dann Straftatbestand. Das heißt, das wird noch sehr interessant. Ich würde jetzt sozusagen vielleicht erstmal Frau Beger bitten, ein paar Worte zu sagen, wie sich sozusagen für Sie, wie Sie da eigentlich ja vielleicht etwas sogar professioneller in diesen Prozessen involviert sind, wir sagen, wie Urheberrecht austaktiert wird jetzt auf der Seite des Gesetzgebers, wie Sie eigentlich diesen Prozess bewerten, wie es zu dieser ja doch sehr industrielastigen, wir sagen, die klaren Interessen der Verwertungsgesellschaften und gar nicht mehr unbedingt der Urheberrechte wiedergebenden Richtlinie gekommen ist. So, vielleicht können Sie da ein paar Worte zu sagen und natürlich auch zu Ihrer Einschätzung.
Okay, also ich verfolge seit 5 Jahren das Werden dieser EU-Richtlinie, die ja nun in Kraft getreten ist und ja auch umgesetzt werden muss. Und man kann die EU-Richtlinie gut oder schlecht finden, sie ist ganz einfach geltendes Recht geworden. Und man kann jetzt nur noch im nationalen Raum eben Einfluss versuchen auszuüben, so wie es Frau Hoffmann auch beschrieben hat, dass man versucht, Ausnahmetatbestände in das Gesetz zu bekommen. Aber ich bin eigentlich, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Optimist bin bis zum Umfallen, und so bin ich eigentlich auch bekannt, aber sehr groß optimistisch kann man nicht sein, dann ist man nämlich wieder blöd, und blöd möchte ich auch nicht sein, weil diese EU-Richtlinie ganz einfach etwas ganz Neues hereinträgt in das, was wir vorher eigentlich aus, das fand ich ganz toll, was Herr Kuhlen gesagt hat, den Informationsfrieden genannt haben. Darf ich das Wort verwenden, auch als Überschrift? Danke, also das gefällt mir. Was ist eigentlich das Gefährliche daran? Es wurde gerade angeschnitten, und zwar, das sind die technischen Schutzmaßnahmen. Eigentlich kann man diese EU-Richtlinie vergessen. weil alles, was da sonst geregelt ist, ausgehebelt werden kann durch das explizite Recht des Herstellers, dass er technische Schutzmaßnahmen gegen den Missbrauch erlassen kann. Es kommt überhaupt nicht darauf an, ob jemand Missbrauch ausüben will. Also ich will das auch an einem Beispiel jetzt kurz mal beschreiben. Ich bin also im privaten Leben, nee, das ist mein dienstliches Leben, bin ich nicht nur Jurist, sondern auch Bibliotheksdirektorin. Und von daher weiß ich, dass wir Lizenzverträge ganz einfach abschließen, um Ihnen E-Journals oder andere Datenbanken bieten zu können. Ich habe einen Lizenzvertrag, ich zahle artig meine Lizenzgebühr, ich habe vielleicht sehr lange verhandelt und habe einen gültigen Vertrag. Und jetzt ist es möglich, dass man außerdem technische Schutzmaßnahmen, das kann also Verschlüsselung, Verzerrung, da kennen Sie sich noch viel besser aus, was das alles sein kann, installiert und ich mich im Grunde genommen vom Zugriff erstmal abschneidet, um zu kontrollieren, ob der auch wirklich nicht missbräuchlich an Dritte weitergegeben wird und dergleichen. Und das ist legal. Das Gleiche gilt natürlich, dass Sie alles, was Sie in die Netze stellen, genauso mit diesen technischen Schutzmaßnahmen versehen können. Und was das Gefährliche ist für Ihren Beruf und Ihre Zukunft ist, dass das Gesetz, und so muss es auch ins Deutsche umgesetzt werden, dass Sie diese technischen Schutzmaßnahmen nicht umgehen dürfen. Wenn Sie das tun und die Fähigkeit besitzen, also Anfang des Jahres habe ich noch in der Süddeutschen mit der Überschrift geglänzt, Bibliotheksdirektorin stellt zukünftig Hacker ein und keine Bibliothekare. Das ist jetzt ein Märchen geworden, weil letztendlich Sie sich strafbar machen. Wie kann man das jetzt nunmehr wieder auf gute tragfähige Beine stellen, das heißt, man muss sich den Schuldigen suchen. Das ist immer das Erste und wenn man den Schuldigen hat, wem haben wir das zu verdanken und versucht mit dem ins Gespräch zu kommen, dann gelingt es uns vielleicht auch wieder einen Informationsfrieden herzustellen. Ich werde Ihnen sagen, wer es ist, das ist die Musikindustrie. Die Musikindustrie hat seit 5 Jahren, deswegen sagte ich eingangs, dass ich 5 Jahre das verfolge, eine wahnsinnig starke Lobby und einen großen Einfluss auf Europa ausgeübt. In den einzelnen Ausschüssen vertreten ist es dann dazu gekommen, dass man das Gefühl hatte, die ganze Musikindustrie macht pleite, MP3 wird keinen Komponisten zukünftig mehr zulassen und damit wurde eigentlich auch die Sache so verschärft, sodass die EU-Richtlinie schärfer ist als der WIPO-Vertrag, der WIPO-Urheberrechtsvertrag. Das ist immer ein Vertrag, wo 90% aller Länder der Welt organisiert sind und diesem auch beitreten werden. Das ist eigentlich die Zukunft und deshalb bin ich dafür, dass wir Möglichkeiten suchen, so wie Herr Kuhlen das zum Abschluss auch in der Diskussion angerissen hat, die tragfähig sind. Das heißt, es nützt uns gar nicht zu sagen, wir wollen einen freien, ungehinderten Zugang, wenn die Gesetzgebung uns ganz einfach etwas anderes auferlegt. Wir sind im Gespräch mit dem BMJ, um einfach zu sagen, wo sind Möglichkeiten des Interessenausgleichs und wie können wir diese Ausnahmen des freien Zugangs für weite Teile eben der Bevölkerung, der Wissenschaft, der Studenten und so weiter sicherstellen. Und die sind wahnsinnig eng. Das heißt, wir sind auf Ihre Anregung angewiesen, auf tragfähige Momente. Reicht Ihnen das erstmal zur Einführung? Artikel 6 der EU-Richtlinie ist unser Feind. Und dagegen, denke ich, müssen wir vorgehen.
Ja, vielleicht noch ganz kurz eine Ergänzung dazu, um diese Justizministeriumsangelegenheit auch noch mal kurz zu beleuchten. Ich hatte im August das Vergnügen, mal auf einer Veranstaltung von Herrn Gasker vom Berliner Datenschutzbeauftragten über Urheberrecht und Copyright zu diskutieren. Da war der Herr Hucko und der Herr Heck, beide die zuständigen Sachbearbeiter im Referat Urheberrechte des Justizministeriums sozusagen auch anwesend. Und der ganzen EU-Urheberrechtsrichtlinie liegt eine Theorie zugrunde, die man auch noch mal kurz erklären muss, nämlich die Theorie, dass in Zukunft diese ganze Geschichte eben nicht mehr über den plastischen Verkauf der Trägermedien funktioniert, sondern dass DRM, also Digital Rights Management Systeme, eben genau regeln. Das heißt, dass wenn man zum Beispiel in Zukunft einen Film erwirbt, man erwirbt auch jetzt schon, man denkt zwar noch, man erwirbt die Videokassette, aber in Zukunft könnte das eben eine Videokassette sein, die sich nach 2-mal Lesen zerstört oder irgendetwas. Oder es könnte einfach nur das Recht sein, den Film sich einmal anzugucken oder. Und diese ganze Theorie der Digital Rights Management Systeme, die ist ja zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht, also es gibt so etwas de facto noch nicht, außer irgendwie hier und da mal vorgeführt. Und die Frage, inwieweit es effektive, und das ist interessanterweise eine Voraussetzung, damit dieses Gesetz überhaupt greift, effektive Schutzmechanismen gibt, ist ja auch noch nicht in dem Sinne erwiesen, ob es sowas wie effektive Urheberrechtsschutzmechanismen überhaupt gibt. Wobei das ein bisschen fragwürdig ist, ob das was nützt, wenn die nicht effektiv sind. Aber den interessanten Einwand, den sozusagen selbst Herr Hucke, und das ist immerhin ist etwa ein 50-Jähriger, der konnte jetzt leider nicht kommen, der Referatsleiter hier Urheberrechte, sagte eben, naja gut, es könnte auch sein, dass die Industrie uns hier versucht sozusagen etwas anzudrehen, was es gar nicht gibt, und dass das so ein bisschen eher dem Versuch ähnelt, einen Pudding an die Wand zu nageln. Das waren also seine Worte. Bloß mein Einwand daraufhin war natürlich, man muss sich das aber auch mal, also wenn es um Pudding an die Wand angeht, man muss sich das auch mal auf der Zunge zergehen lassen, weil erstens mal, also jetzt nicht nur den Pudding, sondern diese ganze Geschichte, weil erstens mal beim Versuch, Pudding an die Wand zu nageln, lagen nicht nur der eine oder andere Nagel in die Wand genagelt sozusagen, sondern vor allem wird hier die eine oder andere Puddingzutat verbraucht. Das heißt, es geht hier natürlich auch auf den Return of Invest einer industriellen Entwicklung, die möglicherweise völliger Schwachsinn ist, nämlich Systeme, die effektiv nur eine bestimmte Nutzung und eben dann entsprechend auch ökonomische Mechanismen der Bezahlung erreichen sollen. Entschuldigung, kannst du dir ein Mikro, weiß ich, ob die Saal, ja, weil das ist für die Aufzeichnung auch, hilft uns das. Hier vorne.
Ich sage, ich finde als Analogie sehr viel aufdrängender und treffender die Drogenpolitik, die in vielen Nationalstaaten betrieben wird, die ja auch versucht, den Tatbestand in irgendeiner Form gesetzlich zu reglementieren, dass also der Konsum von Drogen reglementiert oder eben gar verboten wird, was aber de facto einfach unmöglich ist. Das heißt, es werden Heerscharen von Kriminalbeamten, von Zollbeamten damit beschäftigt, dieser Fiktion Eindämmung des Konsums von sogenannten illegalen Drogen zu realisieren, was de facto einfach nicht machbar ist. Das heißt, es werden also nach wie vor illegale Drogen konsumiert, weil es einfach nicht möglich ist. Und ich denke mal, bei der Verbreitung von digitalen Informationen, welcher Art auch immer sie sind, stehen sie vor dem gleichen Problem einfach. Also es wird versucht, es zu reglementieren, was de facto nicht geht oder nur in gewissem Maße geht. Die Menschen, die daran ein Interesse haben, sich dieser Informationen in Anführungszeichen illegal zu bemächtigen, werden dies auch weiterhin tun. Und ich hätte zum Beispiel als jemand, der Bibliotheksbetreiber ist, einfach irgendwie die Angst, ich werde eines Tages überflüssig, weil die Leute umgehen mich einfach, die sagen, Herr Gott, das ist zwar ärgerlich für dich, was du da, also diesen Restriktionen, denen du da ausgesetzt bist, aber mich interessieren die auch gar nicht mehr und ich für mich brauche dich auch gar nicht mehr, weil ich einfach in der Lage bin, mir diese Informationen auf anderen Wegen zu beschaffen.
Interessant finde ich an dem Gesetz, dass es ja den Bereich der technischen Wirksamkeit sogar definiert. Denjenigen, die dieses Gesetz geschrieben haben, ist ja durchaus klar, dass die Infrastruktur, die notwendig ist, um diese Art von Kontrollregime über die Nutzung von Wissen durchzusetzen, dass diese Infrastruktur noch überhaupt nicht vorhanden ist. Weder gibt es verlässliche technische Normen, noch sind alle Mitspieler, die man braucht, um das durchzusetzen, im Boot. Deshalb wird technische Wirksamkeit definiert seiner Intention nach. Es kommt nicht darauf an, ob ein Wasserzeichen tatsächlich als solches wirksam ist, sondern es kommt darauf an, was der Verkäufer, der Vertreiber damit beabsichtigt. Das heißt, wir als Nutzer sollen uns so verhalten, wie es der Vertreiber will. Unabhängig davon, ob es tatsächlich funktioniert oder nicht. Es ist so, als ob ich ein bestimmtes Geschäft nicht betreten soll, weil irgendwie 18 Uhr ist, egal ob die Tür auf ist oder zu. Und wenn wir uns nach dem verhalten, wie, also sagen wir, unseren eigenen ureigenen Interessen folgen und das Wasserzeichen nun mal nicht funktioniert oder die Verzerrung, machen wir uns damit strafbar.
Das ist natürlich eine interessante Definition. Jetzt könnte man fast sich vorstellen, dass der Begriff wirksam dann schon urheberrechtlich geschützt ist. Aber ich glaube, Frau Beger hatte direkt dazu noch eine Ergänzung, oder?
Ich hoffe nicht, dass ich heute in den Kreis der Pessimisten aufgenommen werde. Ich denke immer daran, so ein Pudding könnte, oh Gott, eines Tages sich wirklich an die Wand nageln lassen. Was machen wir dann? Das nächste ist, wir haben ungefähr 20% der Bevölkerung, die tatsächlich sehr gut mit PC-Technik und Internet und dergleichen umgehen kann. Und Sie sind sicherlich eine Spitze des Eisberges. Herr Müller-Magun hat mal gesagt, Mensch, da schraube ich das hinten auf. Ja, also gut, ich kann es auch hinten aufschrauben und dann hört es eigentlich schon auf. Das heißt, ganz kleine Schutzmechanismen, die heute schon existieren, stellen unsere Kunden, unsere Leser, die Benutzer, einen Großteil der Bevölkerung einfach vor Probleme, dass sie sagen, ich kann es nicht mehr nutzen. Wir haben Gott sei Dank eine sehr gut gehende oder gut ausgebildete EDV-Abteilung, die ganz einfach hacken kann. Aber wer das nicht kann, der schmeißt mitunter eine CD-ROM schon weg. Und das sind eigentlich die Gefahren. Worum geht's mir? Also ich lerne das auch, ja, das ist nicht das Problem. Und meinetwegen machen wir auch Schulungen. Wir haben ein Schulungszentrum, natürlich nicht zum Hacken eröffnet, sondern dass jeder etwas sicherer wird im Umgang mit der neuen Technik. Sondern mir geht es eigentlich darum, dass wir eine Entwicklung haben und dass diese auch noch der Staat unterstützt, dass wir Konventionen weltweit haben, wo wir von freiem, ungehinderten Zugang für jedermann zur Information sprechen, dass der Staat Bibliotheken, Universitäten und was auch immer noch unterhält und da drin dann etwas Unbezahlbares angeboten werden soll. Das ist eigentlich das Absurde und da, das wird leider jetzt sehr ernst, aber hier schließe ich mich wirklich Professor Kuhlen an, der sagt, das kann nicht sein, dass wir das Urheberrecht, was ja eigentlich den Urheber schützen soll, also das geistige Produkt, das, was ich hergestellt habe, das wird doch gar nicht mehr durch das deutsche Urheberrecht geschützt. Es wird doch schon lange der Verleger geschützt, es wird die Musikindustrie geschützt. Denn jeder Urheber, der nicht fähig ist, selber sich auf dem elektronischen Markt zu vermarkten, der wird ja mitunter gar nicht gefunden. Sondern es ist doch nach wie vor so, dass Wissenschaftler lieber sich an renommierte Verlage wenden. Und das finde ich auch völlig okay, dass sie dann, zum Beispiel ein Jurist, der im Beck-Verlag erscheint, da sagt man, der hat es geschafft. Aber dass der Beck-Verlag plötzlich sämtliche Rechte hat, die eigentlich der Urheber hat, und dass der Urheber manchmal sogar noch Geld mitbringen muss, damit er überhaupt bei so einem Verlag veröffentlicht wird. Und in der Musikindustrie ist es doch noch viel schlimmer. Das ist doch eigentlich diese Umkehrung der Werte. Und ich habe nichts dagegen, dass man für Wissen, für Informationen, für geistige Produkte etwas bezahlt an den Urheber. Und meinetwegen soll auch der, der die Investition tätigt, damit es weltweit verbreitet werden kann, ebenfalls über den Preis wieder seine Investitionen tilgen können. Aber doch nicht so, dass ein Urheber etwas bezahlt und anschließend der Verleger ein Monopol immerhin an der Information und zukünftig am Wissen hat. Und denken Sie bitte an die Leute, die einfach ihre Fähigkeiten nicht besitzen. Die werden einfach keinen Zugang haben. Ich habe sehr aufmerksam vorhin zugehört, was für Beispiele eigentlich gekommen sind. Und ein Beispiel, davor warne ich, nämlich zu sagen, wenn etwas ein Jahr alt ist, dann ist es der Schnee von gestern. Dann sollen es allen gehören. Es ist gerade die neue Information. Denken Sie nicht an den Hit nur alleine, den können Sie sich immer noch irgendwo anhören, dann schließen Sie sich einfach zusammen oder ein oder wie auch immer, sondern die Informationen, die Sie brauchen, damit Sie im Beruf bestehen oder damit Sie selber neue Produkte herstellen können. Darum geht es. Und die sind mitunter 24 Stunden alt. Und dazu muss einfach jeder in einer Demokratie Zugang haben. Und darum geht es.
Ich wollte noch hatte jetzt eine kurze Wortmeldung, weil er auch, Sie stellten die Frage, was passiert denn, wenn der Pudding an der Wand kleben bleibt? Er sagte Grießbrei, vielleicht können Sie das...
Nein, der Pudding geatmet könnte zum Grießbrei werden. Die Frage war ja, ob sich die technisch tatsächlich realisieren lassen.
Ja, also ich weiß nicht genau, ob das wirklich das allein das Problem ist. Wir haben vorhin gefragt, wer sind denn eigentlich die Schuldigen? Wer sorgt dafür, dass diese Radikalisierung und die Verschärfung des Urheberrechts kommt? Ganz klar, es sind natürlich die Content Provider, die Verlage, die Musikindustrie. Was sind die? Sie sind in elektronischen Märkten eigentlich nichts anderes als Mittler. Sie sind nicht die Produzenten, sind auch nicht die Nutzer. Und wie wir alle wissen, sind im Grunde die Mittlerinstitutionen, die in digitalen Räumen am meisten bedroht sind. Das Reisebüro und so weiter. So genau auch die Verlage. Da denke ich, die Lösung, momentan sind sie aber diejenigen, die am meisten Einfluss ausüben, weil sie das Bruttosozialprodukt zum hohen Maß erwirtschaften, daher auch von der Politik eben unterstützt werden, wie man im Lobbying sehr klar sehen kann. Das bringt uns auch gar nichts ansetzt. Wir müssen eigentlich einen anderen Weg finden, Politiker davon überzeugen, dass wir neue Organisationsmodelle haben müssen, wie man mit Wissen umgehen kann. Also jetzt nicht versuchen, gegen die Verlage zu argumentieren oder zu sagen, die Digital Rights Management Techniken sind noch nicht so weit, Software kann noch nicht kontrolliert werden, also lass das Ganze sein. Sondern sie müssen das Problem, glaube ich, schon radikaler angehen. Und das liegt in der Tat in einem neuen Verständnis von Urheber und deren Möglichkeit und den Bedingungen, unter denen er sein Wissen in die Gesellschaft bringen kann. Und das ist, deshalb ist die ganze Formulierung des Urheberrechts, wie wir es jetzt haben, eigentlich der Situation nicht angemessen. Wir suboptimieren jetzt etwas, was im Grunde das Problem der letzten 50 Jahre gewesen ist, aber greift nicht das Problem wirklich an die Wurzel. Und ich glaube, wenn man das der Politik klar machen kann, dann könnte sowas passieren, was in anderen Bereichen auch da ist, dass wir vielleicht das Geringste, was wir erreichen können, das meiste momentan, so eine Art Moratorium erreichen. Es muss nicht bis Ende Juni fertig sein, sondern es muss spätestens, und selbst wenn es nicht ist, ist es auch nicht dramatisch, aber die Regel ist an sich in der EU, 18 Monate nach Erlass der Richtlinie muss das nationales Recht werden. Aber ich habe das Gefühl, dass in der Politik selber, vom Justizminister angefangen, auch viele Bundestagsabgeordnete, sie anfangen zu kapieren, dass hier mehr auf dem Spiel steht, als man durch DRM ja oder nein hat. Ein Beispiel, was also die Leute aufmerksam gemacht hat, von Finnland. Finnland kann man sehen, dass in Finnland, was momentan in Technologieverwertung in Europa weltweit ziemlich an der Spitze steht, Da gibt es eine schöne Korrelation, die man natürlich mit Statistiken alles beweisen kann, aber hier sehen kann, dass Finnland gleichzeitig die höchste Rate an öffentlicher Informationsnutzung über Bibliotheken, wissenschaftliche öffentliche Bibliotheken hat. Also der Free Flow of Information, der in Finnland durch die Instanzen der Bibliotheken sehr gut realisiert wird, korreliert direkt positiv mit einer hohen Entwicklung mit Technologie. Also das Interesse der Wirtschaft und der Politik ist selber, eine möglichst hohe Nutzungsquote zu erreichen. Und diese Argumente werden eigentlich gebraucht. Nicht, ob die DRM-Techniken schon machbar sind oder nicht, da bin ich eigentlich gar nicht so skeptisch, denn es existiert eine große Vielzahl an Produkten auf dem Markt. Wir haben neulich eine Studie in Konstanz gemacht, also an die 20 unterschiedliche Software untersuchen, verglichen, die durchaus in der Lage sind, die Märkte zu kontrollieren. Natürlich nicht für Sie, aber für die Märkte.
Chapins, genau.
Ja, ich möchte kurz mal auf diese Digital Rights Management Systeme eingehen. Die Aussage war, dass sie eventuell nicht funktionieren und dass man eben technisch sicherstellt, also dass man gesetzgebungstechnisch sicherstellt, dass die Umgehung der Systeme verboten wird. Da möchte ich so ein bisschen Advocatus Diaboli vielleicht auch spielen. Es gibt es doch an anderen Stellen der Rechtsordnung auch durchaus. Also wenn ich ein Fahrrad an die U-Bahn anschließe und das Fahrradschloss ist scheiße, wie man zum Beispiel oben bei der aufstehen würde. Und wie man oben da bei den Sportsfreunden der Sperrtechnik sehen kann, kann man diese Dinger ohne weiteres aufmachen. Nichtsdestotrotz schützt unsere Rechtsordnung die Intention des Verfügungsberechtigten, also des Eigentümers des Fahrrades, dass dieses Fahrrad dort stehen bleibt und bestraft denjenigen, der sagt, ja okay, dieses Fahrradschloss hat 5 Mark gekostet, das ist mit einem Hammerschlag oder mit 2 Picks ist das in einer Minute auf, ja, das ist lächerlich, das ist kein Schloss, das ist ein Scherzartikel, nichtsdestotrotz ist es geschützt. Und wenn man sich darauf einlässt, sagt, diese digitale Information ist eine Ware im Kapitalismus, dann muss ich auch sozusagen B sagen dürfen und dann muss der Verfügungsberechtigte über diese Information auch sagen können, okay, ich mache das nicht und ich beschränke die Benutzung dieser Information nach meinen Intentionen. Und ob jetzt die Technik, die ich dazu anwende, perfekt funktioniert oder eventuell umgangen werden kann oder ob sie mit viel Know-how umgangen werden kann, okay, da muss ich dann auch wieder den zweiten Schritt machen, muss sagen, weil sonst ist es ein Witz. Ne? Sonst, wenn ich sage, ich erlaube zwar die Digital Rights Management Systeme, aber wenn jemand weiß, wie es doch geht, dann ist es, dann darf er das sagen, das bringt nichts. Also für mich gehört das nicht zusammen und die Frage ist für mich eine andere, die Frage ist, wie soll mit Informationen als Ware umgegangen werden? Und darauf müsste man also eingehen. Und das finde ich eigentlich wichtiger.
Ich würde jetzt vielleicht erstmal Hakko, glaube ich, rannehmen. Das hat sich erledigt. Dann, Entschuldigung, wenn du darauf antworten willst, mach das.
Ich nehme an, wir sind da einer Meinung. Information ist eben nicht das Gleiche wie Fahrräder. Ne? Das Fahrrad kann nur einer benutzen. Die Information wird nicht weniger dadurch, sondern mehr, wenn viele sie benutzen. Das ist natürlich der große Unterschied. Ich gebe dir im Prinzip recht. Es gibt niemandem das Recht, ein Fahrrad zu klauen, nur weil das Schloss beschissen ist. Und insofern, ich habe mich auch eher lustig darüber gemacht, dass im Grunde jeder weiß, dass diese Schutzvorkehrungen, wie sie bisher entwickelt worden sind, nichts taugen. Und die Relevanz, dass sie so wenig wirksam sind, diese Schutzvorkehrungen, liegt eben darin, dass man ja erstmal eine Akzeptanz unter den Nutzern von Wissen schaffen muss, dafür, dass sowas akzeptiert wird. Man kann davon ausgehen, dass ein Großteil der Bevölkerung akzeptiert, dass man anderen Leuten Fahrräder nicht klaut, nur weil das Schloss schlecht ist. Aber diese Art von Akzeptanz, behaupte ich, ist nicht vorhanden für die neue EU-Urheberrechtsrichtlinie. Und nicht zuletzt deshalb, weil sie den Zugang, den öffentlichen Zugang zu Wissen deutlich verschlechtert. Meine Auffassung ist, dazu gibt das ist nicht mehrheitsfähig, diese Regelung. Und zwar nicht zuletzt deshalb, weil sie so eindeutig die Rechteverwerter begünstigt gegenüber denen, die dieses Wissen nutzen und gegenüber denen, die es hervorgebracht haben. Und meine große Hoffnung ist, dass die schlechte Qualität der Schutzvorrichtungen dafür genutzt wird, dieses Recht nicht nur zu protestieren, sondern es praktisch wirklich zu umgehen. Sozusagen ein Gewohnheitsrecht gegen diese Urheberrechtsrichtlinie zu errichten.
Ja, die Hoffnung ist vielleicht noch stärker, dass man also Die Hoffnung kann vielleicht noch stärker sein, dass man obsolete Techniken einsetzt. Erinnert mich manchmal die Diskussion, so wie die Heizer da in England, wo als die E-Loks eingeführt wurden, noch eine Weile die Heizer mitfahren mussten, noch weil die Gewerkschaften ihre Rechte durchgesetzt haben. So ähnlich kommt mir das manchmal vor, bei dieser Durchsetzung von Rechten, die technologisch hier gar nicht mehr angebracht sind. Also man braucht Modelle, Information lässt sich nicht in dem Einsperren, man sucht irgendwas über Software zu regeln, was nicht realisiert werden kann. Wir brauchen also die neuen Modelle, nicht irgendwelche Heizer, das wäre die DM-Software, die etwas reglementiert, was gar nicht reglementiert werden kann.
Ich würde zu dem Fahrradbeispiel sagen, es ist ja so, dass eigentlich für jeden auch ohne Schloss klar sein sollte, dass man ein fremdes Fahrrad nicht wegnimmt. Genauso auch wie irgendwie bei einem Buch oder bei einer CD im kommerziellen Rahmen auch klar sein sollte, dass sowas nicht irgendwie, blödes Wort, aber raubkopiert wird. Das heißt also anderweitig kommerziell ausgeschlachtet wird. So, und dazu ist irgendwie auch kein Kopierschutz notwendig. Das ist einfach klar. Das steht auf einer CD drauf oder auf einer Kassette. Das ist im allgemeinen Recht jetzt so irgendwie üblich, dass es eben das Urheberrecht gibt und dass es da Reglementierungen gibt. So, deswegen ist auch irgendwie dieses Beispiel mit dem Fahrradschloss, also auch ohne Schloss sollte eigentlich klar sein, dass man ein fremdes Fahrrad nicht wegnimmt. Was aber die neue Richtlinie sagt, ist, dass ich ja nicht mal darüber berichten darf, wie dieses Fahrradschloss funktioniert. Und das ist ja das eigentliche oder eins der wesentlichen Übel dabei auch. So, und wobei ich auch hier bei der Diskussion wieder gern noch irgendwie den Unterschied zwischen Informationen, Werken und Ideen machen würde, was mir auch mal ein bisschen zu kurz kommt bei der Diskussion dabei.
Ich meine, erstmal ist vielleicht die Unterscheidung zwischen Fahrrädern, was materielles Gut ist, und immateriellen Gütern. Und ich weiß nicht, wenn du jetzt tatsächlich eine Differenzierung innerhalb der immateriellen Güter machen willst, also wir sagen Bits, die halt entweder durch ihre Anordnung eine Idee, ein Kunstwerk, ein Musikstück oder ein Buch wiedergeben, dann wenn du das für sinnvoll achtest, dann erläuter das bitte kurz.
Die Idee zwischen, also die Trennung, die das deutsche Urheberrecht hat nach Ideen, die zum Beispiel dann auch patentfähig sind, und Werken, die macht ja durchaus Sinn, weil man im Werk, darunter versteht man etwas, wo sich wirklich jemand Arbeit gemacht hat, auch sowas zu erschaffen. Und das hat natürlich einen ganz anderen Schutzwert aus meiner Sicht, wie eine reine Idee, zum Beispiel bei Patenten. Deswegen kann die Diskussion auch ganz gut getrennt geführt werden. Und ich denke, das ist eine geistige Leistung. Das heißt, wenn sich jemand ransetzt, meinetwegen ein schönes Bild malt, dann ist es durchaus eine vergleichbare Leistung, wie zum Beispiel eine Wohnung zu tapezieren.
Ja, aber dann würde ich als Gegenbeispiel jetzt Softwarepatente nennen.
Ja, da sind wir wieder bei Patenten. Das ist wieder eine ganz andere Diskussion. Ja. Da geht es um Ideen. So, und das ist irgendwie eine Diskussion, die wir wunderbar auch trennen können. Wir sind ja jetzt hier, wenn wir über das Urheberrecht und über die EU-Richtlinie
aber wo wir schon darüber reden, wo es nicht mehr sinnvoll ist, Lokführer mitfahren zu lassen, weil die einfach nicht mehr benötigt werden. Entschuldigung, Heizer. Lokführer schon, Heizer nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob ich diese Differenzierung so mittragen würde, aber das ist vielleicht jetzt auch, geht vielleicht zu weit. Ich weiß nicht, ob Frau Beger da rechtsphilosophisch ein paar Anmerkungen zu hat.
Nein, rechtspragmatisch. Also Ideen sind natürlich urheberrechtlich nicht geschützt. Ideen sind erst dann geschützt, wenn sie zu Papier gebracht sind oder ins Netz gestellt, also das heißt wahrnehmbar. Und diese Idee muss außerdem, es trifft ja oft zu, dass man eine Idee hat, ein anderer hat sie auch und sie bringt einfach nichts Neues. Also alles, was urheberrechtlich geschützt ist, muss einen gewissen Grad an Neuheit haben. Natürlich basiert das immer auf vorhandenem Wissen, das wissen wir auch. Und es darf natürlich auch kein Plagiat sein. Das kann ich ja mit Zustimmung zum Beispiel, der Urheber kann ja immer noch drüber verfügen und sagen, nee, wir machen das gemeinsam, das hat man ja auch in der freien Software, dass man sagt, wir gemeinsam machen das und dann sind alle Miturheber. Also das passiert auch. Zum Patentrecht, die Abgrenzung ist ganz einfach, das ist also die Erfindung. Und bevor das überhaupt geschützt wird, muss es registriert sein. Also das ist der große Unterschied, dass das Urheberrecht keine Registrierung verlangt in dem Moment, wo Sie es aus Ihrer Schublade tun oder es Ihnen jemand aus der Schublade klaut. In dem Moment, wo es wahrnehmbar ist, genießt es den Schutz des Gesetzes. Das ist eigentlich juristisch eben der Unterschied zwischen Patent und Urheberrecht und alles, was Sie im Kopf an Ideen haben oder was Sie an Skizzen vielleicht mal ganz kurz auf Papier bringen, das hat noch lange keinen Urheberrechtsschutz und natürlich auch keinen Patentschutz, weil eben es dann der Registrierung fehlt.
Ich denke, dass bei solchen Diskussionen, wo so eine Sachen immer verwaschen werden und wo der wirkliche Wert von geistiger Arbeit auch ein bisschen abgesprochen wird, so das sehe ich einfach so, bieten wir natürlich auch viel Angriffsfläche für zum Beispiel die Plattenindustrie, die das dann sofort sieht, so hier wird das Werk ja gar nicht gewürdigt, der Künstler wird nicht gewürdigt und dann haben wir da auch einen relativ schlechten Diskussionsstandpunkt, wenn sowas auch dann ankommt.
Darf ich ganz kurz was dazu sagen, weil Sie mir aus dem, aus dem Herzen sprechen. Also bevor ich sozusagen mich mit dieser Urheberrechtsproblematik beschäftigt habe und vor allem eben auch als Interessenvertreter des freien Zugangs aufgetreten bin, habe ich mich sehr mit der Gegenseite beschäftigt, weil eine Gegenseite, die kommt ja nicht von irgendwo her. Das heißt, ich kenne mich im Verlagswesen sehr gut aus, ich kenne mich auch relativ gut in der Musikindustrie aus und ich kenne ganz einfach die wirtschaftlichen Interessen und Gesetzmäßigkeiten des Marktes. Und ich weiß auch heute sehr gut, wie man eine Datenbank, also was man da investieren muss, was man berechnen muss, um letztendlich einen ganz kleinen Mehrwert, einen Profit zu erzielen, damit der Verleger letztendlich auch noch seine Wohnung zu Hause bezahlen kann. Ich kann Ihnen Brief und Siegel geben, dass das, was wir unter Musikindustrie heute verstehen, da kann man mehr als eine kleine Wohnung von bezahlen. Und wenn Sie sich die Verlage anschauen in Deutschland, die produzieren wahnsinnig teuer. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass man diese kleinen wissenschaftlichen Verlage durch die Preisbindung ja erhält. Und diese haben natürlich eine ganz große Schwierigkeit, gegen die weltweiten Monopole aufzutreten. Aber das sind jetzt so wirtschaftliche Dinge. Diese aber muss man berücksichtigen, wenn man auf der anderen Seite eben Interessen aufstellt und sagt, ich möchte diesen Interessenausgleich wahren. Das heißt, wo liegt die Mitte? Interessenausgleich heißt ja Kompromiss. Und von daher kann ich Ihnen nur recht geben, dass man durchaus eins machen muss. Als erstes muss der Urheber darüber entscheiden können, ob er sein Wissen, seine Informationen als Ware verkaufen will oder ob er sie frei zugänglich macht. Und wenn er sie verkauft, dann muss er natürlich auch ein Honorar bekommen, so als wenn Sie einen Tisch herstellen und diesen jemanden verkaufen, da zahlt jeder für, das ist auch klar. Aber wenn es einen gibt, der sagt, ich sage euch jetzt, was der Tisch kostet und ich keine Möglichkeiten mehr eigentlich habe, diese Preisgestaltung durch einen gesunden Konkurrenzkampf am Leben zu erhalten und eigentlich auch dem Tischler nur das Butterbrot gebe und letztendlich meine Stellung ausnutze, weil ich derjenige bin, der Tische verkauft in dieser Welt, dann sollten wir überlegen, leider können wir es bei der Information nicht, ob wir überhaupt noch einen Tisch brauchen. Man kann auch sehr gut auf dem Fußboden essen. Da wir die Information aber nun doch ein bisschen konsumieren müssen, damit wir uns weiterbilden und teilnehmen und auch wieder selber etwas Geistiges, Produktives schaffen können, müssen wir eben für diesen gesunden Interessenausgleich Sorge tragen. Und da setzt es eigentlich an. Das heißt, wenn ich davon spreche, freier, ungehinderter Zugang, insbesondere auch durch öffentliche Einrichtungen, dann meine ich nie den kostenlosen. dann meine ich nicht, dass jemand etwas produziert hat, ich das nehme und anschließend weltweit kostenlos verbreite. Dann kann ich nämlich zusehen, wie der andere wirtschaftlich in die Knie geht und dann gibt es von dem natürlich keine Produkte mehr. Das heißt, es muss schon ein gesundes Verhältnis sein. Aber ich kann Ihnen sagen, das, was sich gegenwärtig abspielt, ist kein gesundes Verhältnis. Und dagegen möchte ich ganz gerne antreten und brauche auch Hinweise und Ideen.
Da werden also mehrere Dienstleistungen sozusagen in ein Paket gepackt. Also einmal. Also aus meiner Sicht ist so das, was die Kombination von Dienstleistungen, die ein Verlag anbietet, ist wie gesagt ein Kombiprodukt. Da werden also mehrere Dienstleistungen, also Akquirierung zum Beispiel des Autors, Drucklegung, Redigierung, also Lektorat und so weiter, das wird alles zusammengepackt. Heute wäre es ja durchaus technisch möglich, diese Kombination von Dienstleistungen zu entpacken sozusagen. Der Autor könnte zum Beispiel sagen, ich verzichte völlig darauf, alle diese Dienstleistungen kann ich selber erbringen. Ich wende mich an einen Dienstleister, mir fällt da zum Beispiel Lindenbrink an, die bieten hier dieses Book on Demand. Das heißt, ich könnte dieses Buch ohne Probleme, sofern ich nur in der Lage bin, einfach an Text in Word oder mit einer beliebigen Textverarbeitung zu erfassen, ansonsten in diese bisher üblichen Dienst, also Vertriebskanäle hineinzubringen. Wenn ich der Ansicht bin, Lektor wäre vielleicht ganz praktisch, dann kann ich mir den noch selbst dazu einkaufen. Ich sage zu ihm, du, was nimmst du dafür, dieses Buch nochmal zu redigieren, also zu lektorieren? Und wenn ich möchte, kann ich mir auch noch einen Designer dazu kaufen. Das heißt, also man könnte diese Kombination mehrerer Dienstleistungen durchaus als Autor selber entpacken und hätte sich dann in die Lage versetzt, eben dieser Entrechtung oder dieses totalen Verkaufs seiner Rechte eben an den Verlag jetzt dadurch zu umgehen, dass man sagt, die Rechte beim Produkt verbleiben hinterher bei mir. Wundert mich immer, dass dieser Weg so wenig beschritten wird.
Ich will kein Autor machen, ich will kein Verleger sein, ich will kein Drucker sein.
Nee, ich auch nicht.
Ja, ich würde jetzt gerne ganz kurz, weil sich andere hier schon sehr lange gemeldet haben und ich die auch noch übersehen habe, die noch mal kurz rannehmen, wo wir das dann hier vielleicht noch geschlossen auf der Bühne noch mal durchkauen.
Okay, ich wollte noch mal zurück auf den Fahrradvergleich. Ich finde es ja schön, dass wir uns einig sind, dass Ideen, und Frank, ich werde jetzt mal wieder simpel, dass Ideen und Äpfel nicht dasselbe sind. Und dann sind wir uns vielleicht auch einig, dass mit dem Versuch von Copyright-Protection-Systeme, überhaupt das ganze System von Copyright, einfach nur der Versuch ist, Ideen und Sachen wie Informationen zu Äpfeln zu machen. Ja? Ich habe einen Apfel, du hast einen Apfel, wir tauschen, es hat immer noch jeder einen Apfel. Ja? Ich habe eine Idee, du hast eine Idee, wir tauschen, jeder hat zwei Ideen. So. Wir sind uns also einig, dass Ideen etwas grundsätzlich anderes sind und Informationen damit auch, etc., als Äpfel oder Waren. So. Und ich bin ja Optimist und deswegen denke ich, dass, weil das so ist, Copyright-Protection-Systeme am Ende verlieren werden. Sie werden einfach verlieren, das ist systemimmanent, das kann man bei Bruce Schneier nachlesen, whatever, das ist so. Aber was fehlt, ist die alternative Umgangsweise. Ja, dieser Interessenausgleich, von dem Sie gerade gesprochen haben, zwischen dem, der etwas benutzen möchte und dem, der etwas kreiert, also jetzt bei Ideen und nicht nur bei Äpfeln, wo wir das dann mit den Bauern ist relativ einfach, nicht? Ich habe den Apfel entweder oder ich habe ihn nicht, während eine Idee kann ich nehmen und dafür trotzdem nichts geben. Und da denke ich, das hat vielleicht auch was damit zu tun, wie wir erzogen worden sind. Das heißt, und da, wo die Gesellschaft, in der wir leben, herkommt, das heißt mit Äpfeln und solchen Sachen, gehen wir halt schon seit Tausenden von Jahren um, während diese Idee, dass man für Informationen etwas zu bezahlen hat, das ist einfach aus meiner Sicht nicht tief verankert. Ja? Dieses, was Frank auch sagte, da habe ich eine CD und da weiß man ja üblicherweise, oder ich habe ein Buch, dass man das nicht auf den Kopierer legt und kopiert und so weiter. Ja, da bin ich immer noch so halbwegs bei, das Buch ist ein Apfel, das können nicht zwei Leute zur gleichen Zeit haben, etc. Ja, während heute mit Medien wie dem Internet etc. einfach Informationen nicht mehr wie Äpfel sind, nicht mehr sein können und nie mehr sein werden. Und von daher denke ich, brauchen wir über Copyright Protection und dass die keine Zukunft haben, nicht mehr reden, sondern wir müssen darüber reden, wie der Künstler für Bits einen Gegenwert bekommen kann.
Gut, ich würde das jetzt gern erstmal so stehen lassen. Und Hakko hatte sich, der Mann mit dem blauen Hemd da vorne rechts, der hatte sich aber eigentlich viel länger gemeldet. Ja, der da hinten, der da mit der wiegelnden Hand. Vielleicht. Ich habe dich registriert.
Ja. Und dann nimmt für den Privatmann, denke ich, wird sich nichts ändern, weil letztendlich unternimmt ja der Verbraucher die Abstimmung mit den Füßen. Das bedeutet, egal welche bizarren Kopiermechanismen sich die Industrie einfallen lässt, solange es normale, leichte, zu bedienbare, parallele Verfahren gibt, die ja eh schon bekannt sind, wird sich der Verbraucher letztendlich durch die Gängelung der Industrie immer für das einfache, leichte Verfahren entscheiden. Und selbst wenn ich mich dadurch sozusagen kriminalisiere, dass ich knacke oder so, wird das für den Endkonsumenten nicht ganz so schlimm sein. Also er wird seine Sachen immer noch frei mit anderen austauschen. Wichtig wird es doch eigentlich für die Bibliotheken, wo ein öffentlicher Raum halt ist und in dem Augenblick, wo die Informationen ein-, zweimal rausrücken und der Verleger sagt, so, jetzt ist aber Schluss, jetzt müsst ihr noch mal ein bisschen mehr zahlen, dann wird es doch wirklich haarig, weil die können nicht einfach sagen, ich pfeife auf eure Systeme oder so.
Ich glaube, das ist eine Unterschätzung des Problems. Das Problem ist ja nicht nur, zahle ich für meine CD oder hole ich sie mir übers Internet irgendwo über eine Tauschbörse. Das Problem beginnt doch da, dass sozusagen die Produktion von Wissen aus den öffentlichen Institutionen, sprich den Universitäten etc., auswandert, in die Industrie abwandert und damit kommerzialisiert wird. Und sich die Probleme, die wir vorher nicht hatten, solange Wissen hauptsächlich im öffentlichen Raum produziert wurde und damit die Wohlfahrtseffekte auch direkt zugänglich waren, das ist heute nicht mehr. So Skandale, wie wir sie jetzt bei den AIDS-Medikamenten hatten oder die wir bei Anti-Milzbrand-Medikamenten plötzlich haben, entstehen doch nur deshalb, weil die Produktion von neuem Wissen, das uns als Gesellschaft direkt berührt, in der Industrie stattfindet und damit das Ganze kommerzialisiert wird. Und damit, aus meiner Sicht, stellt sich das Problem des Verteilungskonflikts um Wissen. Und das hat man im wissenschaftlichen Bereich und das hat man auch im künstlerischen Bereich wie der Musik. Und da, finde ich, hat Herr Kuhlen vollkommen recht. Unser Urheberrecht wird dieser neuen Anforderung überhaupt nicht gerecht. Genauso wenig wird die neue EU-Richtlinie diesem Problem gerecht. Sie versucht quasi nur, die bisherige Verteilung von Rechten und die Begriffe, die das Ganze sozusagen die unterfüttert, zu schützen. Wir haben eine neue EU-Richtlinie, die das alte Urheberrecht versucht zu schützen. Und ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass die Konsumenten oder die Endnutzer davon nicht berührt sind. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir das heute noch gar nicht genug im Blick haben, welche also drastischen Konsequenzen das für uns alle haben wird.
Okay, jetzt warst du da dran? Ich weiß nicht, ob du ein Mikro schon hast? Ja.
Hat sich eigentlich schon fast erledigt. Also ich wollte eigentlich auch
dann
noch mal genau... Ich wollte eigentlich auch nochmal auf diesen Grundpunkt mit den Informationen, Wissen versus Äpfel oder Fahrräder an, dass das letztlich der Knackpunkt ist, an dem es hängt. Also das genau, denke ich, aus diesem Versuch oder das, was jetzt auch gerade mit den neuen Gesetzen weitergeführt wird, das mehr oder weniger mit Gewalt in die Form einer zu tauschenden Ware zu pressen, dass da ja genau auch diese Auswüchse herkommen, dass man sagt, okay, also, dass Sie vorhin sehr gelinde gesagt haben, das reicht für mehr als eine kleine Wohnung, was da an Geld hängen bleibt. Es liegt natürlich letztlich genau daran, denke ich, dass es quasi eine Lizenz zum Gelddrucken ist, wenn ich was verkaufen kann und ich es danach immer noch habe und es dann nochmal verkaufen kann, das 100.000 Mal oder Millionen Mal mache, ja, dann kommt genau das. Und dann kommt da genau natürlich auch das her, dass Leute sagen, naja, ist denn das noch legitim, was da passiert? Ganz abgesehen davon, dass jetzt über die Gesetze eben eine Legalität gesetzt wird, die von dieser Legitimität oder dem, was man sich da als Legitimität vorstellt, immer weiter durch die Entwicklung abrückt. Und was aber natürlich nicht, also da teile ich den Optimismus auch nicht, dass das schon die Leute irgendwie immer schaffen werden. Also es hängt einfach daran, wie gut es die Leute, die da die entsprechenden Interessen haben, schaffen, sag ich mal, den Staat mit seiner gesamten Repressionsmacht für sich arbeiten zu lassen. Und ich fürchte, das schaffen sie sehr gut.
Entschuldigung, wir haben jetzt, zum einen muss ich kurz den Hinweis einschreiben, wir haben noch 15 Minuten, das heißt, ich habe jetzt noch 1, 2, 3, 4 Wortmeldungen, die würde ich reinnehmen, und dann noch eine kurze abschließende Runde und dann haben wir hier eine andere spannende Veranstaltung. Der junge Mann da vorne rechts hat sich schon sehr lange mit seinem Arm darum bemüht, noch ein Mikrofon in diese Hand gereicht zu bekommen. Toll, wenn sich das auch noch arrangieren lässt.
An? Ah ja, danke. Dieser Punkt mit den Fahrrädern und Äpfeln scheint es ja nicht loszulassen. Der Unterschied wurde von Frau Hoffmann gemacht und der ist ja auch vollkommen richtig. Das Hauptproblem scheint darin zu bestehen, dass auch vielleicht wir noch ein Stück weit von dem Begriff des Exemplars ausgehen, was wir mit einem Buch oder einer Schallplatte oder einer CD verbinden. Das heißt also, dort gab es ein Exemplar und pro Exemplar fällt dann eben eine bestimmte Summe an, die für die Rechteinhaber abzudrücken ist. Dieses Exemplar gibt es als digitales Medium einfach nicht mehr. Informatikerlogik besagt, dass es von jedem Exemplar in der Informatik entweder null Elemente gibt, eins oder unendlich viele. Das ist der Unterschied, den wir machen. Und dieselbe Logik sollte man auch auf die digitale Repräsentation von Material anwenden. Wenn das der erste Grundsatz ist, dann ist die prinzipielle Lösung, und damit komme ich zu einem möglichen Lösungsvorschlag, dass nur das erste Exemplar überhaupt entlohnt werden kann. Es ist das einzige Exemplar, bei dem es sich noch lohnt, von Exemplar zu reden. Das heißt also, null ist keins, unendlich viele ist auch keins. Die Frage ist, wie bekommt man für das erste Exemplar ausreichend Geld? Und da kann ich nur sagen, ja bitteschön, liebe Verlage oder Musikproduzenten, benennt doch bitte den Preis eures ersten Exemplars. Wenn ihr glaubt, dass die erste CD von Madonna 20 Millionen wert ist, dann stellt diesen Preis ins Netz, wartet darauf, dass sich diese 20 Millionen anfinden und ab da darf jeder das Ding kopieren, solange er möchte. Das ist also eine Art von Subskriptionsverfahren, bei dem darauf gewartet wird, dass genügend Geld eintrudelt dafür, dass dann irgendwas tatsächlich veröffentlicht wird. Das würde also unser Problem und auch das der Bibliotheken mit einem Schlag lösen. Ich gebe zu, da gibt es noch ein paar Probleme mehr, zum Beispiel, wie vermarktet man etwas, was man noch nicht kennt? Also muss man da bestimmte Arten von Trailern verwenden und wie spricht sich sowas rum, wenn niemandem die vollständige Version als Vorabversion bekannt ist? Aber ich denke mir, das sind organisatorische Probleme, die könnte man versuchen anzugehen. Ich möchte das einfach nur als Diskussionspunkt in den Raum stellen. Als zweiten Punkt möchte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Anlass zu Optimismus geben. Hier wird immer von der künstlichen Verknappung geredet, digitaler Güter. Man muss auf der anderen Seite sehen, dass der Reproduktion digitaler Güter keine Grenzen gesetzt sind. Das heißt, es gibt keine Knappheit digitaler Güter. Allerdings gibt es eine objektive Knappheit und das ist diejenige der menschlichen Aufmerksamkeit. Dass sich darum die Verlage schon schlagen und auch die Produzenten ist überall zu sehen. Und es gibt wunderbare Beispiele, dass das zum echten Problem wird, zum Beispiel bei bestimmten Ingenieursvereinigungen, die ihre Rechte im Gegensatz zu konkurrierenden Ingenieursvereinigungen an Verlage abgegeben haben, mit dem Nachteil, dass sie ihre eigene Publikation nicht ins Web stellen können, was dazu führt, dass sie weniger zitiert werden wissenschaftlich, was für die natürlich ein enormes Problem ist, denn die Reputation von Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Verlagen hängt von der Zitierhäufigkeit ab. Da gibt es diesen wunderbaren American Citation Index und wer da nicht oft genug auftaucht, der wird unter Umständen von seiner Uni geschasst. Also es taucht inzwischen schon die absurde Situation auf, dass die Autoren händeringend nach Leuten wie hier auf dem CCC-Kongress vorhandenen suchen, die illegalerweise ihre eigenen Inhalte scannen und ins Netz stellen, damit sie auf einmal wieder zitierfähig werden. Deswegen ist das eigentlich knappe Gut, die menschliche Aufmerksamkeit. Ich glaube, darauf können wir ein Stück weit bauen. Letzten Endes schlagen sich die Content-Provider um unsere Aufmerksamkeit und nicht wir uns um die Inhalte der Content-Provider.
Das wäre jetzt schon fast ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch Ariane. Das noch. Entschuldigung, das stimmt, du warst ein bisschen... Na, aber Ladies first, ne? Alles klar. Männer und Technik ist auch nicht besser. Es sind die Herren Ingenieure, die dein Mikrofon schalten müssen. Also.
Ich hoffe, ich kriege es noch zusammen. Erstens denke ich, dass die Verlage und die Distributoren, also die, die dazwischen hängen von der Information zum Produkt, gefragt sind, dem Konsumenten einen Mehrwert zu bieten. Also da, wo zum Beispiel ein schönes Booklet für eine CD schön anzufassen ist oder da, wo sich ein Buch in der Badewanne lesen lässt. Und das übertragen auf die Informationen, die es tatsächlich unendlich viel gibt, dass da der Mehrwert darin besteht, diese Information auffindbar und nutzbar zu machen. Und dass ich denke, dass sich dieses Bewusstsein dahingehend ändern sollte, dass tatsächlich Produkte, die dazu da sind, Informationen aufzufinden und nutzbar zu machen, den Mehrwert bieten. Also auch den Mehrwert zwischen einem Programmcode und einem registrierten Programm, wo ich Updates bekomme und Weihnachtspost und irgendwie ein Linux-Pinguin oder so. Also das dazwischen, zwischen der reinen Information, dem Code und dem fertigen Produkt. Sei es nun, ja, klar, ein MP3-File versus eine CD. So. Und ach so, noch ein Punkt. Ich denke, bei Kopierschutz geht es nicht darum, gelingt er oder gelingt er nicht, sondern ist es wirtschaftlich, ihn zu knacken für den Endanwender. Wie viele Leute aus dem CCC muss ich kennen, um mir um 400 Mark zu sparen für ein fertiges Produkt, was ich bei Karstadt kaufen kann? Und wie lange kann ich in der Zeit arbeiten?
Wie viel Geld
arbeiten?
Kostet also ist es, das wirtschaftlich? Die Jungs zum Essen einzuladen,
genau.
Und ich das auch machen? Also, okay. Ein weiterer Verknappungsfaktor ist natürlich auch ein bisschen die Zeit, deswegen vielleicht jetzt ganz schnell noch diese beiden Wortmeldungen und dann müssen wir allmählich hier zum Ende kommen.
Ich wollte nur ganz kurz am Schluss noch anmerken, das Ganze ist ja schon schlimm genug und deprimierend genug, aber als Bonus setzt uns die Industrie ja noch den Hohn schlechthin drauf, indem sie Kopierschutz einführt und Kopiergebühren verlangt. Es gibt ja nicht nur die GEMA, es gibt insgesamt 7, 8, 9 Institutionen, die Geld kassieren, VG Wort Bild und so weiter. Jetzt will man auf den PC eine Steuer noch draufsetzen, so eine Abführgeschichte und auf immer mehr Geräte, immer mehr Bauteile, auf Brenner sogar rückwirkend, was lächerlich genug ist, aber das Problem ist, wir sollen also auch weiterhin bezahlen. Wir sollen nicht nur diesen Kopierschutz akzeptieren und fressen, und akzeptieren, dass wir die Sachen einfach gar nicht mehr kopieren dürfen oder anwenden dürfen. Als Hohn von oben herab kommt dann auch noch der Spruch, du zahlst aber Kopiergebühren, weil es wird ja privat kopieren, ist ja legal und du tust es ja, obwohl wir es gar nicht mehr können. Da verstehe ich nicht, da zahlen wir ja sogar noch doppelt und dreifach, ohne dass es überhaupt einen Sinn macht. Und dass die Leute da also immer noch einfach die Sachen kaufen und das tolerieren, anstatt dagegen anzugehen, kann ich überhaupt nicht verstehen.
Ja. Auch die DRM-Systeme, sozusagen die Puddinge, werden ja auf Kosten letztendlich unserer Lizenzgebühren entwickelt. Jetzt, du warst jetzt sozusagen der Letzte in der, oder habe ich jemanden übersehen?
Ich wollte noch wahrscheinlich was zu dem vorhin sagen, dass mit der EU-Richtlinie versucht wird, das alte Urheberrecht aufrechtzuerhalten. Ich würde sagen, es geht noch viel weiter als das alte Urheberrecht. Wenn was zum Beispiel verschlüsselt ist, kann man keine, also nicht nur private Sicherheitskopien nicht mehr machen, man kann zum Beispiel auch nicht rückwärts abspielen, wenn man das möchte, aus welchem Grund auch immer. Oder sonst irgendwelche Spielereien damit machen.
Ich bekomme jetzt allmählich schon die gelbe Karte, vielleicht haben wir noch Zeit für mal Frau Beger noch zwei Sätze und Frau Hoffmann und Herr Kuhlen und...
Gut, zwei Sätze ganz kurz. Ich habe ganz viel Anregungen mitgenommen. Dafür möchte ich mich bedanken. Eine Bestätigung, das ist hauptsächlich in Ihre Richtung, weil Sie von rückwirkender Zahlung von Unternehmen sprechen oder sprachen. Mein Strafrechtsprofessor hat mir eins mitgegeben, das hat er nämlich reingeschrieben, ein Strafgesetzbuch, ehrlich sitzt am längsten. Das heißt, geben Sie einfach nicht zu.
Eieiei.
Das mit dem geistigen Eigentum ist immer eine prekäre Angelegenheit gewesen. Als das Ganze geschaffen wurde, Ende des 18. Jahrhunderts, war immer noch vollkommen unklar, ob man das überhaupt durchsetzen würde, weil es halt so viele Eigenschaften nicht hat, die wir sonst physischen Gütern, die man eben besser besitzen kann als geistige Güter, weil es so viele Eigenschaften nicht hat. Die ganze Einführung des geistigen Eigentums wäre ohne die Drucktechnologie gar nicht möglich gewesen. Das ist auch klar. Das heißt, geistiges Eigentum ist an bestimmte technische Voraussetzungen unmittelbar gebunden. Durch die Digitalisierung ist das Ganze wieder völlig ins Wackeln geraten. Die Frage, die ich mir im Moment stelle und die ich gerne auch ans Publikum weitergeben würde, wenn man sich vorstellt, wir wollten heute ein Urheberrecht schaffen, wollten heute das, was wir jetzt mehrfach erwähnt haben, einen Ausgleich schaffen zwischen dem, was jemand individuell schafft und dem, was alle kollektiv als Gesellschaft nutzen wollen. Immer wohlweislich mit der Idee im Hinterkopf, dass Ideen eben niemandem gehören, sondern sozusagen Gemeineigentum sind. Wie würde ein Urheberrecht aussehen, das im digitalen Zeitalter geschaffen worden ist?
Tja, das ist natürlich eine die Frage, die man wohl, glaube ich, nicht beantworten kann. Aber sie würde sicherlich mich ausgehen von den individuellen Autor, der in seinem stillen Kämmerlein das Wissen oder die Musik produziert und aus der dann entsprechende Verwertungsrecht besorgt. Das wird ein verteilter Prozess werden, wo auch die verschiedenen Beteiligten der Originalproduktion, der Aufbereitung, der Veredelung, der Disposition dort beteiligt sind. Wir tun immer so, dass die Vermischung der beiden Rechte, die hier in dem Urheberrechtsrichtlinie ist, einmal diese naturrechtliche Begründung des Rechts des Autors und die Werksbegründung, das Werk muss geschützt werden. Bei dem Werk bin ich eigentlich gar nicht so skeptisch, das letzte noch. Ich denke, wir werden in der Zukunft, die Verlage werden ihre Basisinformationen, die Gedanken haben, eben auch zunehmend freigeben. Die Volltexte werden freigegeben werden. Wir werden wahrscheinlich mehr eine Differenzierung finden zwischen den Mehrwertprodukten, die sehr viel mehr Zusatzinformationen bieten, und der Basisinformation, die tatsächlich frei werden wird. Denn die Verlage werden auch nicht so dumm sein, sich ihre eigenen Autoren in Zukunft selber das Wasser abzugraben. Also die Nutzer sind die potenziellen Produzenten der Zukunft.
Gut, herzlichen Dank an Herrn Kuhlen, Frau Beger, Frau Hoffmann oder auch Annette. Ich habe trotz der orangen Sitze die rote Karte jetzt schon gesehen. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich. Für mich war es vor allem deswegen schön, weil wir mal keinen Juristen hier auf dem Panel hatten. Und semantisch, ich das sehr erfrischend fand, mal über Fahrräder, Äpfel, Pudding, Grießbrei, Tische und dass man auch auf dem Fußboden essen kann, zu reden und dabei immer noch beim Thema zu bleiben. Schönen Dank.